Holz, der Rhöner Fußball-Podcast von Fans für Fans aus der Region. Präsentiert von der Saale-Zeitung und der Mediengruppe Oberfranken.
Geholz! Geholz!
Diese Folge wird präsentiert von der Bäckerei Peter Schmidt. Backtradition aus der Region. Du willst immer auf dem aktuellen Stand bleiben? Alle News aus der Region zeitnah erfahren? Mit dem Komplettpaket der Saale-Zeitung bist du immer up-to-date. Für nur 9,99 Euro erhältst du für 3 Wochen die Zeitung in Print und das E-Paper am Vorabend. Kündigen musst du das Abo nicht. Nach 3 Wochen ist automatisch Stopp. Hol dir jetzt das Podcast-Angebot unter abo.saale-zeitung.de/podcast.
Herzlich willkommen zur Folge 77 von Du Holz, der Rhöner Fußball-Podcast. Jürgen, 77 ist meine Glückszahl, es ist mein Geburtsjahr und jeder weiß, alle guten Menschen sind im Jahr 1977 geboren.
Es kann, die Folge kann nur noch besser bei Alex.
Ja, ich finde auch, dass es nur so gut werden kann. Ja, aber die Folge wird auch deswegen so gut, weil wir haben heute noch einen Gast bei uns im Studio. Wir haben die Anna Guling mit dabei, eine Praktikantin, die gerne heute einmal bei der Aufnahme dabei sein möchte. Aber sie sitzt nicht vor dem Mikrofon.
Genau, aber wir beglückwünschen sie und sie wird dann auch heute, also dafür, dass sie da heute dabei ist.
Auf jeden Fall.
Und erfährt auch heute ganz interessante Sachen über den lokalen, aber auch professionellen Fußball bei uns in der Gegend.
Professionell, da spielst du sicherlich auf die Schnüdel an, die gestern ihr erstes Profi-Fußballspiel, Auswärtsspiel seit knapp 50 Jahren gewonnen haben, und zwar in Ingolstadt.
Genau. Hast du es gesehen? Zufällig am Fernsehen? Kann ich sogar im bayerischen Fernsehen?
Teilweise bis zum Stand von 2-2 habe ich es gesehen.
Und dann hast du gedacht, okay, in Unterzahl verlieren eh wieder, oder?
Ganz klar, natürlich, pessimistisch wie ich bin, habe ich mir gedacht, das geht sowieso wieder um. Und später dann festgestellt, hoppla.
Also das war für mich als alten FC 05-Sympathisanten sehr emotional, muss ich sagen. Und habe mich tierisch gefreut, natürlich auch für den Vicky, Kleinhansen, Trainer. Endlich der erste Sieg, jetzt heißt es nachlegen, ne? Zum Zeitpunkt der Aufnahme, morgen gegen MSV Duisburg.
Mhm. Nicht
Tabellenführer.
Havelse hinter sich gelassen.
Genau. Und spielen als nicht mehr letzter der Schweinfurter gegen den Tabellenführer, also MSV, 5 Spiele, 5 Siege.
Mit dem MSV verbindet uns ja auch eine lustige Geschichte. Das wäre jetzt zu lang, die auszuführen, aber wir haben eine Historie mit dem alten Wedau-Stadion.
Genau. Die 0-0 damals in Duisburg, wenn sie wieder unentschieden spielen würden, wäre ich sehr zufrieden.
Ja. Sehe ich auch so. Profi-ähnliche Bedingungen hat auch eine Fußballmannschaft aus Berlin, die neulich in Bamberg war und 5000 Zuschauer für ein Testspiel angelockt hat.
Und ich war vor Ort.
Du warst vor Ort, du als alter Social-Media-Influencer.
Ja, so, ich habe mich ja wirklich so gefühlt. Delay Sports gegen FC Eintracht Bamberg. Mir hat das Delay Sports gar nichts gesagt mit diesem Elias Nährlich, der wohl irgendwie 1,5 Millionen Follower hat. Und ein Internet-YouTube-Star ist und wohl auch Millionär mit eigener Modelinie.
So sieht's aus.
Gut, ich habe dann wirklich dann mit diesen ganzen Büschlichter Kurzinterviews führen dürfen. Und ja, also, aber ich muss sagen, sie haben das sehr professionell gemacht, sehr entgegenkommend, höflich. Und auf ihre Art und Weise haben sie es gut gemacht und der Erfolg gibt ihnen recht. Also nicht nur, weil sie 4-3 gewonnen haben gegen die Eintracht, sondern weil sie es offensichtlich halt dermaßen professionell durchziehen. Mit ihrem Berliner Bezirksliga-Verein, der wohl Richtung Profifußball schielt. Mhm. So habe ich das Ganze verstanden, mit wirklich Spielern, die auch schon so semi-professionell waren oder sogar bei Profimannschaften.
Ja.
Kevin Pannewitz als Trainer.
Pannewitz.
Ja, das war für mich ein Eintauchen in eine Welt, die ich tatsächlich so nicht kenne. Aber es war eine sehr bunte Welt. Das Wetter hätte wenig besser sein können.
Das hast du halt nicht in der Hand, aber ansonsten ist Delay Sports schon sehr interessant, aber halt auch was anderes, ne? Das ist nicht so der klassische Verein, der dann von unten rauf irgendwie gewachsen ist mit Jugendarbeit.
Also die hat der Verein schon was geklappt?
Ja, im Vorfeld. Okay. Ich bin auch deutlich jünger als du.
Ja, das stimmt.
77.
Ja, stimmt.
Nein, also war zufällig, aber wie gesagt, ich bin ja auch Social-Media-mäßig zumindest interessiert und da kriegt man das zwangsläufig irgendwie mit. Außerdem habe ich auch noch 2 Kinder, die mir das dann auch erzählen. Nee.
Also meine Stärke liegt dann doch eher im lokalen, regionalen Fußball. Deswegen habe ich jetzt neben dem Schnüdelsieg auch mitbekommen, dass der TSV Hauptstadt momentan auch wirklich zum Höhenflug angesetzt hat. Saisonstart war ja, verhalten. Jetzt sind sie Zweiter, nachdem sie in Unterhaching gewonnen haben.
Irre, ne?
Irre, ja. Hätte ich nicht damit gerechnet, aber mit dem Claudio Butzesan, mit dem Trainer, scheint das wirklich perfekt zu funktionieren. Von daher, ja, ist da wieder neue Euphorie im Grabfeld.
Sie sind auch gelobt worden. Ich jetzt überlege gerade, ich weiß nicht mehr, ist das Sven oder der Lars Bender, der Trainer von Unterhaching? Sven, glaube ich, ne?
Ja, einer.
Einer. Der hat sie auch jetzt im Nachgang echt nochmal gelobt. Ne? Okay. Dass er das gut fand, wie die gespielt haben, wie die gekämpft haben.
Ich habe es ein bisschen verfolgt, auch im Stream. Physisch extrem präsent, giftig, gallig, wie es so schön heißt. Haben es gut gemacht.
Ja.
Und es war wenigstens spannend im Vergleich zu anderen Spielen, die wir auf der Agenda haben, wo es weniger spannend war, Alex.
Momentan ist irgendwie überall Tag der offenen Tür, wenn ich mich so umgucke im Fußball. Also ich finde es wahnsinnig viele hohe Ergebnisse heuer. Also ich meine, wenn man jetzt die Westheimer vielleicht mal ausklammert, weil die irgendwie außerordentlich spielen dieses Jahr.
Ja, die Westheimer bräuchten alle einen Waffenschein, weil die schießen da durch die Gegend. Das ist ja nichts mehr normal.
Genau, also ich meine, ich habe es mal ausgerechnet, die haben einen Schnitt von mehr als 5 Toren pro Spiel. Die haben jetzt 31:1 Tor-Retour.
Ja, ich glaube, es wird auch nicht weniger. Also von den Durchschnittsergebnissen her.
Ja.
Ja, waren immer noch andere Ergebnisse dabei, ne, die du aufgeschrieben hast. Ja,
Garitz 2 gegen Anshausen, also auch ein Derby. Ja. Was natürlich das Garitzer Herz wieder grün hat aufblühen lassen. 11:1. Wilvershausen statt Bischofsheim neulich mal 7:5. Und da lag Bischofsheim 1:4 zurück, das hast du mir ergänzt.
Genau. Also Wilvershausen lag 4:1 zurück, aber ist ja wurscht, kennen wir uns eh nicht so aus.
Ja, und wo ich halt echt schmunzeln musste, ich war neulich in Waldfenster gegen Elvershausen und habe gleichzeitig noch irgendwie Informationen immer bekommen von der SG Ramsal, also zweite Mannschaft, wo es dann zur Halbzeit 19:0 stand. Also zur Halbzeit 45 Minuten.
Endstand 9:1. Wir haben uns danach hat der Markus Erhard gesagt, danach deutlich lockerer angehen lassen in der zweiten Halbzeit und haben es dann gnädig gemacht.
Ja, also unglaublich momentan.
Ja, unglaublich war das, was in Hendungen noch passiert ist, Alex.
Da habe ich überhaupt gar keine Ahnung, das ist an mir vorbeigegangen.
Ja, wir haben ja die Spielberichte auch von der FCWMP Lauertal, werden uns dann übermittelt und da war dann gestanden, dass, ich habe es auch im Live-Ticker dann nochmal nachgelesen, in Hendungen haben die eben gespielt. Und der komplette Gäste-Fanblock vom FCWMP Lauertal musste dann das Spielfeld irgendwie verlassen. Oder die, ja.
Aha.
Also nicht das Spielfeld natürlich, sondern eben halt dann die Zuschauerränge verlassen, weil offensichtlich von Seiten der Lauertal-Fans viel Kritik zum Schiedsrichter kam und hat der Schiedsrichter mit einem Spielabbruch gedroht, wenn nicht dann die Fans den Platz verlassen. Also die mussten dann keine Ahnung, wohin sie gehen mussten.
Aha.
Jedenfalls. Ja, wurde der komplette Fanblock geräumt in der Kreisklasse Rhön 2.
Ich wollte gerade sagen, es ist ja jetzt nicht so, dass das irgendwie im Profibereich ist, dass man am ganzen Block räumen kann. Und ich meine, es ist jetzt, auch wenn es nicht schön ist, je nachdem, was da vorgefallen ist, aber es ist jetzt auch nichts Ungewöhnliches, dass da eventuell kritische Worte gegenüber dem Schiri reingerufen werden.
Ich habe versucht, mal Kontakt zu den Lauertalern aufzunehmen. Es kam aber kein Rückruf. Ich hätte gerne mehr dazu erfahren, deswegen müssen wir es mit diesen schmalen Infos belassen.
Wir lassen es mal so bestehen, ja. Wo wir definitiv was sagen können, ist zu Personalien, die für mich wahnsinnig überraschend gekommen sind.
Aber sowas von.
Also ich glaube auch für die meisten Fußballer hier in der Region. Und zwar ist der Domini Hugo nicht mehr Trainer vom Kreisligisten FC Tulba.
Ja, anscheinend war es den Verantwortlichen der Frankonen sportlich zu wenig, zu dürftig. Aber zum jetzigen Zeitpunkt, wir haben jetzt ungefähr die Hälfte der Vorrunde gespielt, dann den Trainer zu wechseln, Marius Kumpo übernimmt, war für mich auch überraschend. Dachte jetzt nicht, dass der dann nochmal sich so eine Aufgabe im Herrenbereich zumutet.
War die ganze Zeit Stützpunkttrainer.
Stützpunkttrainer und ich glaube damit auch durchaus glücklich. Und und ich meine, Tulba ist nicht so, dass sie jetzt irgendwie abgeschlagen Letzter oder Vorletzter sind, sondern die sind ja vorne dabei.
Ja.
Also das ist wirklich, gibt wohl auch durchaus ein Lager in Tulba, die gegen diese Trennung waren von Dominik Hugo. Wird man vielleicht in den kommenden Wochen noch ein bisschen was erfahren, wo da die Hintergründe liegen.
Ja.
Und klar, prompt dann erstes Spiel und dann Marius Kubo verloren.
Ich wollte es gerade.
Rote Karte gegen Keeper.
Trainereffekt ist nicht gar nicht so eingetreten.
Nee, da ist dann das, was wir aus Möscht zu berichten haben, schon ein wenig erfreulicher.
Ja, das hast du berichtet und ausgegraben, sagt mir gar nichts. Ein Marius Lehner, ein ehemaliger Junioren-Nationalspieler.
Ja, also ich habe das auch, die Info, dann von Peter Baldasser bekommen. Ich bin über den Namen schon gestolpert, aber durch die SG mit Groß-Wenkheim bei der zweiten Mannschaft, da kommen ja dann öfters mal Spieler auf die Bank oder in die Mannschaft, die man halt nicht so auf dem Schirm hat. Aber dieser Marius Lehner war wohl Junioren-Nationalspieler. Ist jetzt 28 Jahre. Ein Arbeitskollege vom Günter Scheuring, dem Sportvorstand. Die arbeiten in Bad Neustadt. Und dann hat dann ist ein Arbeitskollege, halt wohl ist ja Marius Lehner, mal den Günter Scheuring gefragt, ob er irgendeinen ganz guten Verein kennt. Günter hat gleich die Hand gehoben, ja. Jetzt ist er in Mürscht. Und ich habe mit Simon Snaschel mal gesprochen. Er hat gemeint, ja, es ist halt einfach im Mittelfeld Ruhepol, viel Übersicht, viel Können und eine extreme Verstärkung. Zumal er die Mürschter eh einen relativ, ich sage jetzt nicht dünnen Kader haben, aber immer wieder mit personellen Problemen zu kämpfen haben. Und wenn du dann so einen Unterschiedsspieler bekommst, ist das natürlich super.
Ja, und ich meine, ein ehemaliger FCN-Spieler wirft natürlich ein ganz anderes Licht über
genau,
die Gegenspieler.
Genau, stimmt. Beim Club hat er ja auch mal gespielt. Ja. Ganz früh in der Jugend. Das hat die Familie Kleinhens nicht gemacht. Und trotzdem haben sich auch die gefreut wie die Schneekönige in Schlümpfhof, weil...
Ja, das war ich gestern ganz überrascht, wie ich in der BV-App nachgeguckt habe. Der Christoph Kleinhens, also Vereinsvorstand, und er müsste, glaube ich, mein Alter, wenn nicht sogar noch mehr haben, war da im Kader. Und jetzt weiß ich nicht, war das geplant, damit er mit seinen Söhnen nochmal zusammen...
Genau, das war von langer Hand geplant, möchte ich sogar sagen. Das heißt, der Christoph ist dann so nach einer Stunde eingewechselt worden, um gemeinsam mit den Söhnen auf dem Spielfeld zu stehen. Das hat sich der Christoph eben nochmal gewünscht. Und von, ja, finde ich irgendwie eine witzige Sache. Und ist wahrscheinlich in Schlümpfhof auch nochmal, wie man dann die Jungs kennt, nochmal gehörig gefeiert worden.
Ich wollte es nicht sagen, aber ich gehe stark davon aus, ja. Das ist echt lustig, weil mir das tatsächlich ins Auge gestochen ist, weil ich mal die Schlümpfische Ergebnisse angeguckt habe gestern. Guck an.
Mich hat sogar an dem Spieltag selber der Marv, der Raphael Brandt, angerufen auf dem Handy und hat mich da nochmal drauf aufmerksam gemacht, dass das doch auch was für die Zeitung wäre, weil dann eben der Christoph mit seinen Söhnen spielt.
Ja, guck an, da ist noch ein bisschen was im Marv an Schlümpich drin geblieben.
Der hat gesagt, dass er an dem Tag Sportheimdienst in Schlümpfhof hatte.
Okay.
Also, ja, passt irgendwie alles.
Ja, du hast wieder mal einen Blick geworfen zu unserer bekannten Davina Lutz, der Schiedsrichterin.
Ja, die hat wahrscheinlich in Poppenhausen keinen Sportheimdienst gemacht, weil sie keine Zeit hat. Aber pfeift mittlerweile dritte Liga der Herren, hat neulich ihr erstes Profispiel damit gepfiffen im Herrenbereich, Havelse gegen Osnabrück. Und finde ich wieder einen extrem starken Meilenstein für die Davina. Mittlerweile in der dritten Liga der Herren angekommen. Wir haben ja vor ein paar Jahren schon gesagt, wir machen mindestens so lange weiter, bis die Davina ihr erstes Länderspiel bei den Frauen pfeift. Das ist, glaube ich, nichts mehr so lang hin.
Genau, und wenn man irgendwann mal ein Foto von mir sieht, wie ich Podcast hier aufnehme, hinter mir hängt das Originaltrikot von der Davina Lutz nach wie vor, aber nur mit dem Jürgen, also für Jürgen. Das, aber ich war damals auch nicht dabei, aber das ist okay, ich schieß drück ein Auge zu. Ja, wir haben jetzt einige Namen genannt hier im Podcast-Vorgespräch und ich bin mir sicher, später, also in unserem Intro natürlich, und später wird auch noch der ein oder andere Namen fallen, da werden sicherlich wieder ein paar Podcast-Kisten fällig werden. Du hast es neulich aufgegriffen, Jürgen, hast du den Begriff gar nicht gekannt?
Ich habe den Begriff nicht gekannt und fand das total lustig, dass man jetzt nicht nur irgendwie eine Kiste Bier zahlen muss, wenn man mit einem Foto in der Zeitung ist, sondern wenn man auch mit Namen in unserem Podcast genannt wird.
Ja.
Und wenn ich jetzt so höre, was wir heute alles noch an Namen schon rausgehauen haben, wird es, glaube ich, bei einigen Vereinen relativ feucht fröhlich werden.
Das glaube ich auch, ja. Also ich bin damals mehr oder weniger vom Thomas Ecker, das habe ich den Namen schon wieder genannt. Der hat mir damals mal gesagt, wenn du sofort aufhörst, meinen Namen, ich muss mal zu nennen, dann ist der Teufel los, weil er es auf mehrere bezahlen musste. Dann habe ich auch vor anderen Vereinen noch gehört, dass das dann tatsächlich der Fall ist. Zuletzt bei der SG HNO. Also Hausen, Nordheim, Ostheim? Nee, Oberfladung.
Oberfladung,
Entschuldigung. Da wurde das wohl auch so bei Instagram einmal veröffentlicht, dass unser Gast, der Marius Gebel, noch eine Kiste beigeschleift hat.
Und ich vermute mal, aber da sagst jetzt du noch was dazu, unser heutiger Gast wird auch noch ein paar Namen nennen, wo zusätzlich noch was fällig werden könnte.
Das könnte sein. Zum einen beschäftigen wir uns zwar mal hauptsächlich heute mit Jugendfußball, da ist es vielleicht noch nicht so dramatisch, aber da ist auch der ein oder andere Spieler schon im Erwachsenenbereich gelandet. Für den könnte es dann jetzt eventuell teurer werden. Wir haben nämlich heute bei uns zu Gast den Ronny Kellermann, den Trainer der sehr erfolgreichen U19 der SG Fuchsstadt.
Ihr kämpft sonntags auf dem Platz, wir unter der Woche für eure Träume. Die Sparkasse Bad Kissingen bringt dich und deine Finanzen sicher durchs Spiel. Vom ersten Girokonto bis zum großen Traum vom Eigenheim. Und falls das nächste Vereinsprojekt finanziert werden muss, auch kein Problem. Über unsere Spendenplattform Wir Wunder unterstützen wir euch in der Vereinsarbeit. Egal ob Trainingsmaterialien, Turnierpreise oder sonstige Ausrüstung. Sparkasse Bad Kissingen. Euer Heimvorteil, wenn es um Finanzen geht.
Ja, Ronny, schön, dass du heute die Zeit gefunden hast, zu uns ins Studio zu kommen. Du hast sogar gesagt, das Training ist ausgefallen, extra für uns. Wir sind ein bisschen geehrt.
Ja, alles extra für euch. Schön, dass ich da sein darf. Freut mich sehr.
Du hast uns gerade eben auch schon verraten, dass du unsere Folgen fast alle gehört hast, beim Sport so ein bisschen. Also du bist auf jeden Fall darauf vorbereitet, was dich erwartet. Dementsprechend wollen wir auch mit dir mit dem Frageneckle beginnen. Dass ja, du sicherlich kennst.
Sehr gerne, ja, kenne ich.
Gut, also kurze Fragen, kurze Antworten, damit wir ein bisschen lockerer werden. Du weißt, wie es Eckle. Macht man eigentlich in der Jugend noch Eckle im Training?
Man macht es tatsächlich, aber ich bin ein Gegner davon, das vor dem Training zu machen, weil Eckle heißt für mich intensiv. Der in der Mitte ist, der muss Gas geben und dann soll der vorher warm gemacht sein. Deswegen bin ich da ein Verfechter davon, sich erst sauber anständig zu erwärmen und dann kann Eckle immer mal in unterschiedlichen Varianten eingebaut werden ins Training.
Okay, also dann hoffen wir, dass wir uns keine Zungenzerrungen holen, bevor wir anfangen, weil wir noch nicht warm sind. Aber wir werden gleich warm. Wir starten. Wir haben ein bisschen recherchiert in deinem Umfeld und haben da was rausgefunden. Deswegen geht die erste Frage, Kloppo oder Kovac?
Mit habe ich fast gerechnet. Also ganz, ganz, ganz schwierig. Ich hätte vor knapp einem Jahr noch deutlich, laut und deutlich sagen können, Kloppo. Aber aufgrund des jetzigen Arbeitgebers sage ich jetzt einfach mal Kovac.
Oh, ich merke schon, das Politische geht da ein bisschen mit rein. Also wie man raushört, du bist sehr großer Dortmund-Fan.
Ja, ja.
Und man hat mir auch gesagt, du hättest früher eine Dauerkarte gehabt, stimmt das?
Das stimmt auf jeden Fall, bis 2006. Da wurde mein Sohn geboren aufgrund der großen Distanz nach Dortmund. Und da ich ja wirklich Fan bin, wollte ich dann eben den anderen Fans die Dauerkarten lieber überlassen. Damals kam auch noch gut ran, weil in den Jahren 2006 war Dortmund ja nicht so erfolgreich. Da konntest du noch Karten am Spieltag kaufen. Das hat sich ja dann mit Kloppo extrem geändert.
Das heißt, du warst dann auch auf der Süd gestanden?
Ich hatte zwei Dauerkarten auf der Süd. Ja, mein Sohn ist mir noch heute noch böse, dass ich es abgegeben habe. Ja.
Wir bleiben fußballpolitisch. Futsal oder klassischer Hallenfußball?
Ja, ich weiß auch, worauf es anspielt. Wir hatten mal ein Telefonat. Ich sage tatsächlich Futsal. Es wird oft verteufelt, das Thema Futsal, aber es kommt technischen Mannschaften mehr entgegen und der technische Fußball wird mehr hervorgehoben. Und ich muss feststellen tatsächlich, dass die Verletzungsgefahr im Futsal geringer ist. Aber man könnte ein paar Regeln davon einfacher gestalten.
Jetzt kommen wir ein bisschen in deine berufliche Richtung. Wehrpflicht oder freiwillig zum Militär?
Jetzt muss ich tatsächlich aufpassen, was ich sage. Ich sag aber freiwillig zum Militär, weil es immer eine Berufung sein sollte und du das freiwillig machen solltest und wir junge Leute wollen, aber du brauchst junge, motivierte Leute und keine Jungs, die du oder Damen natürlich auch, die du zu Wehrdienst ja gezwungen hast. Ich bin für freiwillig.
Jetzt musst du auch aufpassen, was deine Spieler hören von dir. Fränkisches Bier oder Wein aus dem Saaletal?
Ja, als jemand, der ganz, ganz, ganz wenig Alkohol trinkt, wäre mir lieber gewesen Bier oder mal einen Cocktail, den es ab und an im Urlaub mal gibt oder bei einer Veranstaltung. Aber dann würde ich tatsächlich sagen, mal einen leckeren Wein ist mir lieber als ein Bier.
Und final natürlich dein bekanntester Handykontakt.
Ja, mein bekanntester Handykontakt. Aus fußballerischer Sicht ist es wahrscheinlich der Matthias Zimmermann, hat mit mir zusammen zumindest den ersten Teil der B-Lizenz gemacht, ehemaliger Spieler Unterhaching, war dabei bei der Geschichte Bayer Leverkusen, vergeigt am letzten Spieltag in Unterhaching die Meisterschaft. Eigentor Ballack, können wir uns glaube ich daran erinnern.
Oh ja.
Ja. Ich meine, Oberleitner oder was, 2-0 gemacht, also 99-2000 und er war, glaube ich, sogar der direkte Gegenspieler. Und die lustige Anekdote ist, er ist heute in der Merchandise-Abteilung vom FC Bayern München tätig. Ja, also das würde ich sagen, ist aus fußballerischer Sicht mein bekanntes Handy.
Das ist interessant, das lasse ich auch mal unkommentiert. Wir gehen aber gleich ins Gespräch über Ronny. Im internationalen Fußball gibt es ja die absolut irren Ablösesummen. Woltemade, kleines Beispiel, große Summe, 90 Millionen nach Newcastle, aber du bist ja auch, wirst ja auch gehandelt international und dein Marktwert ist 75 Millionen Dollar oder Euro, weiß ich jetzt nicht. Weißt du das?
Das weiß ich, das habe ich wahrscheinlich mit Stefan König zu verdanken. Ich denke, ja, du spielst auf sein selbst entwickeltes Spiel an, wo ich glaube ich als Ronny Haaland auflaufe. Ja, war vorher alles abgesprochen, außer der Marktwert, der war nicht abgesprochen.
Wie kam es denn dazu, dass du dann eben bei diesem Brettspiel Goalgetter mit dabei bist, als Spielfigur?
Weil ich beim Sportkönig Dauergast bin. Wir bestellen ja unheimlich viel über ihn, es läuft alles über ihn, so wie bei den meisten Vereinen hier aus der Region. Überall siehst du irgendwo so ein bisschen Sportkönig. Und da haben wir einen relativ guten Kontakt gehabt und das ist auch irgendwann so ein bisschen, würde ich fast sagen, ein freundschaftlicher Kontakt geworden. Auch heute, wir haben ja häufig WhatsApp-Kontakt bei Bestellungen und auch bei der Bundeswehr. Unsere Sportanzüge laufen auch über ihn, weil er ist ja da sehr vielseitig und meistens auch sehr zuverlässig. Liebe Grüße, Stefan.
Bei den Spielkarten haben natürlich die Spieler jeweils auch Fähigkeiten, wird eben unterschieden nach Schnelligkeit, Technik, Kopfballstärke und Kraft. Das Maximum sind 5 Bälle. Du hast 5 Bälle für Schnelligkeit und Technik, aber nur 2 für Kopfball und 3 für die Kraft. Mit einverstanden?
Da kennt mich der Stefan aus fußballerischer Sicht wahrscheinlich schlecht, weil Schnelligkeit war nie meine Stärke. Technik ging so. Kopfball war, glaube ich, auch ausbaufähig, aber damit schmeichelt mir, ich bin zufrieden. Ja.
Wobei ich ja so mal eingrätschen muss, jetzt, ich will nicht vermessen sein, aber wenn man dich jetzt mit dem Haaland vergleicht, allein schon von der Frisur, die ist ja ähnlich meiner Frisur, das trifft es jetzt nicht ganz.
Nein, das trifft es nicht ganz, aber es war zu der Zeit, als das Spiel entwickelt wurde, der populärste BVB-Spieler und da hat er D-Themen ausgewählt. Okay. Und es kommt ja auch Haareland, es ist ja mit Doppel-A.
Okay. Also da war bei
das ist auch so ein kleiner Wink mit dem Zaunfahren.
Es war sehr viel Augenzwinkern dabei, hat mir dann der Stefan König gesagt.
Verstehe, gut, jetzt bin ich dabei.
Aber in dem Zusammenhang, deine Fußballkarriere, Spieler, Trainer, erzähl mal ein bisschen was du alles gemacht hast, wie es angefangen hat. Also in einigen Sätzen?
Spieler können wir relativ schnell drüber weggehen. Das war überschaubar. Ich komme ja ursprünglich aus dem Südthüringer Bereich, bin gebürtiger Meininger. Ja, man hat dort ein bisschen Fußball gespielt. Ich war aber schon immer sehr, sehr verletzungsanfällig. Das hat mein Sohn scheinbar auch von mir geerbt, der vor 1,5 Jahren einen Kreuzbandriss erlitten hat. Ja, deswegen kann man da schnell drüber weggehen. Ich bin dann mit 20 Jahren schon zur Bundeswehr und habe gleich auch die Karriere der Feldwebellaufbahn da eben eingeschlagen und da war es mir auch dann so riskant, weiter Fußball zu spielen, habe dann auch relativ schnell mit dem Fußball aufgehört, war aber schon immer sehr interessiert an so Themen wie Taktik und wie könnte man ein Training besser aussehen lassen und so weiter und so fort. Also die Trainersicht hat mich schon immer sehr, sehr, sehr interessiert. Ja, und zum Fußball bin ich gekommen, so wie die meisten, oder zum Fußballtrainer gekommen, wie die meisten, durch meinen Sohn, der irgendwann Fußball spielen wollte und Jugendtrainer sind rar gesät. Und dann habe ich als fußballinteressierter Vater, bin ich da eben so ein bisschen mit reingewachsen.
Schon in Südthüringen, in Meiningen oder dann schon in Vogtstadt?
Das war tatsächlich dann schon hier. Wir sind 2011, hat es uns dann hier rüber verschlagen und da war so Vogtstadt so in der Region Hammelburg so der populärste Name, den man so gehört hat. Und da wurde die Jugendabteilung aber gerade erst aufgebaut, so vom Steffen Franz und Jochen Friem, Gott hab ihn selig. Ja, die haben da was aufgebaut und das klang ganz gut und da habe ich meinen Sohn dort angemeldet und ja, wir fanden das toll. Ich bin damit reingewachsen und das hat Spaß gemacht.
Du bist nach Vogtstadt gekommen durch die Bundeswehr. Das hat man jetzt gerade eben schon so
Ja, richtig.
Das heißt, du wohnst auch in Fuchstadt?
Ich bin seit 2006 in Hammelburg, war vorher 6 Jahre in Merichstadt als Soldat. Dann haben wir im Afghanistan-Einsatz erfahren, dass wir aufgelöst werden. Und ich war auf Lehrgängen hier in Hammelburg, mir hat der Infrastruktur in der Kaserne gut gefallen. Und dann habe ich eben gesagt, komm, ich gehe hierher. Und bin dann aber erst 2011 tatsächlich umgezogen, weil eben die ersten 5 Jahre Entwicklung meines Sohnes habe ich so ein bisschen verpasst. Und dann hier rübergezogen und dann haben wir also schon hier gelebt und als mein Sohn mit Fußball angefangen hat, sein erster Fußballverein war der FC Fuchstadt.
Wenn wir jetzt zum FC Fuchstadt kommen, zur Jugend, bei der du tätig bist, die Saison ist für euch sehr gut gestartet zum Zeitpunkt der Aufnahme heute. Seid ihr mit 2 Siegen in die Saison gestartet, wieder Bezirksoberliga. Allerdings gibt es in dieser Saison keine richtigen Derbys mehr, so aus Landkreissicht. Also letztes Jahr war ja Garitz noch dabei, es war der FC 06 dabei. Ist das gut für dich und die Auswahl oder bist du eher traurig?
Also ich bin eher traurig. Ich finde es schade, weil Derbys haben einen gewissen Charakter, auch wenn es dann immer arg zur Sache geht. Ich glaube, gerade gegen den FC 06 waren es 2 hitzige Spiele im letzten Jahr, die wir glücklicherweise beide für uns gestalten können. Aber ein Derby hat immer ein Geschmäckle. Wir durften letztes Jahr 3-mal gegen Garitz spielen, haben sie in der Liga 2-mal deutlich geschlagen und im Pokal sind wir ausgeschieden. Und auch da hat man ja gesehen, das hat immer eine gewisse Brisanz. Und ich mag einfach Derbys, so wie ich es mir der Bundesliga auch wieder wünschen würde, dass es einfach wieder den BVB gegen die Blauen geben würde.
Und als Anmerkung dazu, ich bin wirklich immer geflasht gewesen, wie viele Zuschauer auch dann zu einem U19-Derby kommen. Ne? Da waren dann eben mal ruckzuck mal 200 Zuschauer am Kohlenberg, was nicht selbstverständlich ist im Jugendfußball.
Ja, das stimmt. Wir hatten erst gestern wieder gegen die Werntal-Kicker, das ist ja Werneck, ne? Eine Spielgemeinschaft aus Werneck. Das waren wieder über 100 Zuschauer, die gestern da waren, da war wieder was geboten, herrlichstes Fußballwetter, wenig Konkurrenz gestern gewesen, unsere Herrenmannschaften alle nicht parallel gespielt, Westheim nicht parallel gespielt, dann verschlägt es den einen oder anderen rüber und ich glaube, wir haben uns auch ein bisschen gewissen Ruf erarbeitet, weil wir wirklich Wert legen auf guten Fußball, auf unterhaltsamen Fußball, auf technischen Fußball und das hat sich inzwischen rumgesprochen und es gibt Leute, die kommen gerne zu uns, auch wenn kein Sohn oder Enkel bei uns spielt.
Jetzt war es aber so, wenn wir auf die letzte Saison mal zu sprechen kommen, da seid ihr ziemlich mit deutlichem Abstand Meister der Bezirksoberliga geworden, also die U19, muss man ja mal sagen. Aber weil ihr eine SG seid, durftet ihr nicht aufsteigen. Wie sehr oder wie traurig fandest du das, dass das nicht möglich war?
Ich muss sagen, ich finde es gar nicht traurig, weil du ab der Landesliga musst du aus meiner Bewertung anfangen, eine Bestenauslese zu machen. Und das gestaltet sich schwierig, weil dann hätten wir vielleicht auch ein bisschen als Mannschaft unser Gesicht jetzt verloren, weil ich jetzt noch mehr Spielern hätte sagen müssen, es reicht für die Landesliga nicht. Das musst du jetzt dem einen oder anderen Spieler, der jetzt aus der U17 hochkam, schon sagen. Für die BOL wird's vielleicht schwierig. Und wenn du Landesliga spielst, das wird einfach schwierig. Aubstadt ist letztes Jahr sang- und klanglos abgestiegen. Die Kickers Bachgau sind ja vor 2 Jahren aufgestiegen, sind direkt wieder abgestiegen. Der Würzburger FV ist jetzt hoch, sind aktuell Letzter, haben beide Spiele verloren. Also ich glaube, die Qualität aktuell für die Landesliga würde nicht ausreichen. Da müsstest du hier im Bereich eine Bestenauslese machen, ähnlich wie Schweinfurt und Großbadorf daneben machen.
Und ich meine, glaube, immer neu motivieren muss man jetzt letztendlich auch nicht, weil ja du alle 1-2 Jahre eh den Umbruch hast.
Ja, den hast du auf jeden Fall durch die Jahrgänge. Ich meine, ich habe jetzt viele, viele Jahre den 2006er Jahrgang begleitet. Da hattest du viel Zeit zu entwickeln. Und jetzt ist für mich auch mal wieder, ja, ich selbst muss mich ein bisschen neu erfinden. Durch die 2008er, die ich ja noch nie bei mir hatte und habe jetzt die Jahrgänge 2007, 2008 und so hast du, ja, jetzt wieder fast eine komplett neue Mannschaft, aber es scheint ja auch jetzt wieder ganz gut zu funktionieren.
Jetzt, klar, du hast jetzt wieder eine neue Mannschaft, aber ich habe das letztes Jahr mal so ein bisschen verfolgt, also U19 Bezirksoberliga Meister gewesen und dann, wenn man so sieht, okay, zur neuen Saison bricht die Mannschaft eigentlich auseinander, ein Teil geht nach Westheim, ein Teil zum Heimatverein, ein Teil bleibt vielleicht auch in Fuchstadt oder zweite Mannschaft dann so. Ärgert dich das oder findest du das dann schade oder wäre es nicht schön, wenn man einfach sagen könnte, man bringt einfach mal so einen ganzen Jahr durch und der dann eine erste Mannschaft stellen könnte fast? Oder ist das schwierig?
die Vorstellung, die klingt wunderschön, aber das wird nicht funktionieren. Du hast einfach unterschiedliche Qualitäten und wir sehen es jetzt einfach, du kannst den Jugendfußball mit dem Herrenfußball nicht vergleichen. Der Vergleich, der hinkt einfach. Es spielen aktuell 5 Spieler von der letzten Saison, also vom Jahrgang 2006, bei unserer ersten Mannschaft in der Landesliga. Unter anderem ist der Max Kirchert gerade der Stammtorhüter, was überraschend kam durch den halben Abgang vom Kameraden Wenzel. Da sind noch 4 andere, die einige Spielminuten schon gesammelt haben. Du hast gerade in Westheim mit dem Jonas Botschka einen, der da einen Stempel aufdrückt. Und ein paar spielen eben in der zweiten Mannschaft, die ja unter Federführung Hammelburg läuft. Ein paar verschlägt sie in die dritte. Und mein Sohn zum Beispiel nach Obertulpa, das sprengt es dir in der Jugend am Ende immer auseinander, weil das einfach die Qualitäten zu unterschiedlich sind.
Aber ich denke, also muss ich jetzt mal so zwischen reinhaken, ich denke, es ist wahrscheinlich schon so, ich nehme jetzt mal den Federführenden in der A-Jugend im FC Fuchstadt, ist ja wahrscheinlich schon so das Ziel, dass man so viel wie möglich auch für seinen eigenen Kader bekommt. Wenn man jetzt schon so eine intensive Jugendarbeit macht und dann auch wirklich so weit oben wirklich in Unterfranken mitspielt.
Ja, auf jeden Fall. Das ist ja auch so gewünscht. Und wir können ja quasi für jeden Spieler was anbieten. Für den sehr talentierten Spieler können wir die Landesliga anbieten. Für den mittelmäßigen Spieler, sage ich jetzt mal, ohne es despektierlich zu meinen, die Kreisklasse. Und für die Jungs, die vielleicht nur Spaß haben wollen, die können in der W-Klasse kicken. Also wir bieten ja bei uns alles an. Aber nichtsdestotrotz gibt es den einen oder anderen, der dann auch zu einem anderen Verein eben wechselt, weil er dort eine andere Perspektive sieht oder weil er vielleicht auch ein Angebot bekommt. Ja, vor 2 Jahren hat noch der Ali Afani bei mir gespielt, spielt jetzt aktuell in Bad Kissing. Freut mich auch sehr, dass er jetzt gut angekommen ist. Aber das ist das Vereinsleben, das kennt ihr ja genauso von euren Vereinen.
Natürlich gibt's auch immer wieder Kritik am FC Fuchstadt oder an der Spielgemeinschaft, dass halt auch Talente aus der Region vielleicht geholt werden, die wo andere Vereine einfach sagen, okay, das sehen wir als Schwächung, weil ein Guter von uns weggeht. Wie gehst du mit so einer Kritik um?
Jetzt müsste ich fragen, im Jugendbereich oder im Herrenbereich?
Nee, im Jugendbereich. Das ist ja, sind ja nicht alles nur Langendörfer, nicht alles nur Westheimer, nicht alles kommen ja auch aus Sulzdal oder wo auch immer die Leute wohnen, ne?
Ja, da muss ich jetzt sagen, wenn ich jetzt rückblicke auf meinen Jahrgang 2006, der ist über die Jahre gefestigt worden, ohne dass wir jedes Jahr großartig dazugeholt haben. Und meistens war es tatsächlich so, dass Spieler auf uns zugekommen sind und haben gefragt, wie sieht's aus? Ist noch Platz im Kader? Wir würden uns gern weiterentwickeln. Ich bin bei uns mit der Jugendarbeit unzufrieden. Den einen oder anderen habe ich natürlich kontaktiert, aber von den meisten handel ich mir Absagen ein. Ne? Also ich kontaktiere immer den einen oder anderen, der mir auffällt, den ich gerne hätte. Aber meistens gibt es tatsächlich eine Absage, vor allem hier im Kreis Rhön. Das ist auch dem geschuldet, dem Pilotprojekt U18. Weil jeder Jugendspieler oder älterer Jahrgang A-Jugend ja rein theoretisch schon herrenspielberechtigt ist und die Herren dann auch regelmäßig fest mit den Jungs planen und dann wird's eben schwierig. Deswegen, ich kann eigentlich die Kritik zurückweisen, weil wir zwingen keinen zu uns zu kommen. Wir zahlen auch kein Geld. Es kommt jeder freiwillig und ja, ich glaube, es spricht sich rum, wenn eine gute Arbeit gemacht wird und die meisten, die kommen, fühlen sich wohl und das heißt dann aber auch nicht, dass sie nach der Jugendzeit nicht wieder zurück können zu ihren Stammvereinen.
Das heißt, wenn ich das so raushöre, du bist kein Freund vom Pilotprojekt mit der U18.
Nein, überhaupt nicht. Vor allem, weil wir inzwischen ja das gallische Dorf sind in ganz Bayern. Wir sind, glaube ich, noch der einzige Bezirk in ganz Bayern, der dieses Projekt hat. Und das geht schon los, Testspielgegner in der Vorbereitung zu finden. Im Kreis Rhön möchte gegen uns in der Vorbereitung kaum noch einer spielen, weil ja meistens ist es dann eben junger Jahrgang, U18. Und dann ist das Ergebnis meistens dann auch deutlich. Also müssen wir in der Vorbereitung schon relativ weit fahren. In der Wintervorbereitung fahre ich sowieso weit, weil ich immer gerne Auswärtsspiele auf Kunstrasen ausmache, weil die dann auch in der Regel stattfinden können. Aber ja, ich werde daran nichts ändern und es wird sich irgendjemand Gedanken darüber gemacht haben.
Das heißt aber auch, du hast gerade den einen oder anderen Spieler, sprichst du an. Das war übrigens nicht auf dich bezogen, sondern das geht ja auch schon in jüngeren Jahrgängen los, wo dann immer mal Spieler wechseln und dass die dann natürlich nicht gezwungen werden, das ist mir auch klar, sondern aber man freut sich ja schon, wenn man angesprochen wird, wenn man auffällt. Aber scoutest du auch häufig und vielleicht auch bei jüngeren Jahrgängen, sagst, Mensch, das ist einer, der könnte mal was werden, behalte den in meinem Auge, oder sagst du, nee, das überlasse ich lieber anderen und wenn ich zufällig mal jemanden sehe, der mir gefällt, dann frage ich den vielleicht immer.
Nein, also scouten wäre jetzt übertrieben. Man spielt gegen Mannschaften, man sieht andere Spieler und vor allem, ich sage, ich bin seit der U9 eben mit dabei, mache das jetzt seit über 10 Jahren, die ganze Geschichte, und du siehst eben Spieler, gegen die du spielst, wie entwickeln die sich. Ein gutes Beispiel ist vielleicht ein Fabio Seufert, der überragend spielt in Bad Kissingen. Das wäre jetzt gelogen, wenn ich vor 2-3 Jahren nicht den Klaus, also seinen Vater, mal gefragt hätte, wie sieht's denn aus? Hätte er denn Bock auf uns? Das wäre ein Spieler, den wir natürlich gerne gehabt hätten. Aber ich sage ja, nicht jeder kommt zu uns und er ist seinen Weg gegangen und er hat im Nachhinein alles richtig gemacht mit seinen Entscheidungen. Aber es fällt dir immer mal einer auf und den hättest du dann gerne. Aber wenn er nicht kommt, bist du auch nicht böse, weil dann bringst du deine Spieler weiter. Und ich bin einer, der will Spieler entwickeln und sich kein Leistungskader zusammenstellen. Da bin ich überhaupt gar kein Freund von und das ist uns ja auch gut gelungen.
Stichwort U18 fiel vorhin schon. Ihr habt eine U18, die 9 gegen 9 spielt, stimmt das?
Ja, das. Jetzt müsste ich weiter ausholen und auch wieder muss ich aufpassen, was ich sage. Es gab vor der Saison eine Entwicklung. Wir hatten jetzt eine U19, eine U17 in der BOL. Jetzt ist bei der U17 es schwierig geworden, neue Spieler zu rekrutieren. Die hätten wir dann auch gebraucht, weil eben der Jahrgang 2009 und 2010 relativ dünn besetzt war. Da haben wir uns eben viele Absagen kassiert. Dann hat der U17-Trainer eben die Entscheidung getroffen, aufzuhören. Und dann standen wir erstmal da mit den 2010er, die hingen jetzt ein bisschen in der Luft. Für mich war klar, ich mache jetzt das eine Jahr U19 noch. Und jetzt mussten wir erstmal gucken, wie viele haben wir jetzt. Und jetzt sind es eben nicht so viele Spieler, die wir haben. Deswegen haben wir vorsichtshalber ein 9 gegen 9 gemeldet. Es ist aber immer möglich, 11 gegen 11 zu spielen. Das wird auch in jedem Spiel unser Ziel sein, 11 gegen 11.
Ah, das ist dann wieder in der B-Klasse, dass es eine Option ist, klar, aber kein Muss.
Und diese Option wollten wir uns einfach für die Saison offen halten.
Was mir vorhin wirklich aber spontan eingefallen ist, gibt es jetzt bald einen dritten Sportplatz beim FC?
Ja, ich glaube nicht, aber bei im Schnitt 300 Zuschauern brauchen wir auch Parkplätze.
Sehr gut, sehr gut. Zu den erfreulichen Sachen, ich bin ja wirklich immer wieder überrascht, wie konsequent der FC Fuchstadt, der ja mittlerweile ein gestandener Landesligist ist, seinen Weg mit jungen Spielern verfolgt, was ja dann auch deiner Arbeit zu verdanken ist. Jetzt zum Beispiel bei dem Sieg in Bad Kissingen ist mir extrem positiv der Max Schmidtner aufgefallen. Das heißt, das ist wirklich auch eine Philosophie, die gelebt wird, dass man dann die Jungs, die aus der U19 kommen, die talentierten Jungs, wie du sie vorhin genannt hast, die Leistungsbereiten, auch wirklich in jungen Jahren schon in die Landesliga 11 implementiert und denen auch Vertrauen gibt.
Ich möchte fast sagen, uns bleibt ja nichts anderes übrig. Weil wenn man dieses Jahr in der Herrenmannschaft auch den Aderlass gesehen hat, wir brauchen nur Yannick Brackmann und Domi Halbig zu erwähnen, dass zu verkraften, das spiegelt ja auch ein bisschen gerade die Tabellensituation wider und dann wachsen die Jungs automatisch rein. Du nimmst den Namen Max Schmidtner, dagegen kannst du dich ja gar nicht wehren. Der hat ja eine Entwicklung genommen seit der U13. Wir haben für den die richtige Position kreiert und das ist ein überragender Fußballer und das habe ich vor der Saison den Jungs, habe ich Einzelgespräche so ein bisschen geführt und habe jedem schon mal gesagt, wie ich ihn so sehe. Ja, und Max Schmidtner, da habe ich vorher schon prognostiziert, das wird wahrscheinlich der Feldspieler sein aus der Jugend, der die meisten Spielzeiten bekommen wird, auch aufgrund seiner Position, weil Rechtsverteidiger sind noch rar gesät. Und er ist dann auf der Position, bringt er alles mit, was es braucht, Geschwindigkeit, Technik und vor allem seine Zweikampfhärte, die man ihm so auf den ersten Blick manchmal gar nicht zutraut.
Bist du auch regelmäßig bei den Landesligaspielen der ersten Mannschaft dabei, zumindest bei den Heimspielen?
Ja, ich versuche jedes Spiel unserer ersten zu sehen. Das ist nicht immer möglich. Leider habe ich die beiden Highlight-Spiele, also zumindest regionalen Highlight-Spiele gegen Bad Kissingen und Großbadorf verpasst. Einmal war ich im Urlaub und einmal haben wir selbst gespielt. Aber sonst versuche ich schon dabei zu sein. Ich war jetzt auch in Bamberg am Freitag, habe mir das Spiel angeschaut. Allein schon, weil da ja eben 5 Jungs von mir drin sind und ja, ich einfach zeigen will, Jungs, ihr liegt mir am Herzen, was wir uns auch so immer gegenseitig gesagt haben. Und da ist eben eine Verbindung auch entstanden. Ja, und die Spiele vom FC, die gucke ich mir natürlich gerne an. Die Heimspiele, ja, auf jeden Fall, wenn es eben zeitlich möglich ist.
Also ich muss ja sagen, ich habe ja früher auch mal ein bisschen Jugend trainiert, ja, von einem anderen Level. Aber das ist schon schön, wenn die dann irgendwann mal erwachsen sind und kommen auch abends bei irgendwelchen Veranstaltungen her und klopfen einem noch auf die Schulter, ne, und gucken halt meistens von oben runter dann mittlerweile von der Körpergröße her und sagen, das war schon eine schöne Zeit damals bei uns. Auch wenn sie vielleicht nicht mehr jetzt in Fuchstadt spielen oder in der Nähe oder sonst woanders sind.
Ja, mich persönlich macht's unheimlich stolz, weil ich sag ja, wir haben eine schwere Zeit durch. Wenn man in der BV-App mal irgendwann zurückscrollt und guckt mal das erste Jahr von uns in der U15 mit 9:1 in Garitz verloren, 8:0 in Unterertal verloren, 9 Stück in Bischofsheim bekommen. Also das war schwer, aber wir sind daran gewachsen und wir haben an unserem Weg festgehalten und das ist nahezu der Kader, der ein paar Jahre später die BOL gewinnt. Ja, und da haben wir an uns gearbeitet und ich habe den Jungs immer gesagt, väterliches Verhältnis wäre übertrieben, aber ich habe mich immer so ein bisschen gefühlt, als wäre ich von jedem Einzelnen so ein bisschen der Onkel, weil die haben wahrscheinlich mich unter der Saison häufiger gesehen als ihre Onkels und Tanten. Und das haben wir auch so gelebt und mich macht das stolz und ich versuche immer bei den Spielen, wo meine Jungs in Anführungsstrichen spielen, dabei zu sein, deswegen verschlägt es mich auch häufiger mal nach Westheim zu den Spielen. Ja, weil da ist vielleicht ja eine der größten Attraktionen, gerade mit Jonas Boczka, was uns alle stolz macht. Und auch die Position für ihn mussten wir erst finden, weil in der U13 hat er zum Beispiel noch im Zentrum gespielt, weil ihn der ein oder andere gerne gesehen hat. Aber ich habe eben dann erkannt, den Jungen brauchen wir auf dem Flügel, dem müssen wir die nötigen Skills mitgeben und die nötigen Vorlagen. Und dann ist das ein überragender Fußballer. Der Yannick Bragmann 2.0 vielleicht.
Du sagst, du bist dann so der Onkel für die Jungs, der dir natürlich viel beibringen will und auch viel beibringt, der aber auch Disziplin einfordert, wurde uns gesagt.
Ja, auf jeden Fall. Das bringt wahrscheinlich auch ein bisschen meinen Beruf mit. Am Anfang war ich vielleicht auch ein bisschen zu streng, aber irgendwann ist es dann so gewachsen und die Jungs sind dann auch mit dir auf Augenhöhe. Aber nichtsdestotrotz, eine gute Fußballmannschaft, die braucht Disziplin. Das ist doch egal, ob du in der Bundesliga spielst oder ob du in der B-Klasse spielst. Wenn du eine undisziplinierte Mannschaft hast, dann kannst du nichts gewinnen. Das funktioniert nicht. Du brauchst eine gewisse Hierarchie in der Mannschaft. Du brauchst Disziplin. Und das hat bei uns super funktioniert. Wir konnten außerhalb vom Spielfeld und außerhalb vom Training unseren Spaß haben. Schabernack treiben, wie auch immer. Aber wenn Training war, war Training. Und ich sage den Jungs immer, Training findet unter Wettkampfbedingungen statt. Immer. Und wenn wir ein Spiel machen, egal ob es ein Vorbereitungsspiel ist, ich sage bewusst nie Freundschaftsspiel. Für mich ist es immer ein Testspiel. Und da fordern wir eine gewisse Disziplin ein. Und das hat super funktioniert. Aber da haben die Jungs auch super mitgezogen.
Ist die Disziplin, die du einforderst, oder war die vielleicht vor 10 Jahren anders? Höher vielleicht sogar als jetzt? Oder gibt es da jetzt bei der Jugend keine Unterschiede, dass heutzutage vielleicht ein bisschen mehr Sensibilität vonnöten ist? Erkennst du da irgendeine Entwicklung, eine Veränderung bei den Jugendlichen?
Also Disziplin einfordern heißt ja für mich nicht, dass ich nicht sensibel bin. Ich bin trotzdem auf die Bedürfnisse der Jungs eingegangen. Und wenn man mal festgestellt hat, den einen plagt dies oder plagt das, dann nimmt man auch darauf Rücksicht. Du konntest früher nicht jeden gleich behandeln und du kannst auch heute nicht jeden gleich behandeln. Das ist egal, in welchem Bereich. Da gibt's Spieler bei mir, die konnte ich im Spiel ja auch 4-mal quer über den Platz mal lauter denen gegenüber werden. Und wenn ich das aber gegenüber dem Falschen gemacht hätte, ja, dann hätte ich ihn auch danach gleich auswechseln können, weil er damit einfach nicht klarkommt. Und das war früher so und das ist heute so. Ich glaube, der Mensch hat sich nicht geändert.
Vor 10 Jahren war auch natürlich das Social-Media-Verhalten noch keineswegs so ausgeprägt, wie es aktuell ist. Bist du da auch irgendwie mit dabei oder verfolgst du das doch sehr distanziert?
Also ich bin tatsächlich gar nicht dabei. Ich verfolge es inzwischen sehr, sehr distanziert. Ich hatte früher auch soziale Medien. Irgendwann wurde mal mein Konto gehackt. Das war mir dann irgendwie eine Lehre. Und seitdem bin ich da gar nicht mehr dabei. Aber ja, also ich nutze WhatsApp. Aber ansonsten halte ich mich da weitestgehend raus. Und ich kommentiere es halt immer so ein bisschen auf meine Weise bei WhatsApp. Mach halt vor dem Spiel ein bisschen Werbung, dass der eine oder andere auf dem Schirm hat, dass wir spielen. Und danach so poste ich auch die Ergebnisse, aber das war's dann auch. Aber ich poste auch die negativen Ergebnisse, nicht nur die guten.
Ganz kurz, das hat man vorhin so ein bisschen übersprungen. Du hast gesagt, du hast die B-Lizenz zusammen gemacht mit dem Kollegen. Bist du weiter oder machst du noch weiter oder ist so B-Lizenz so das Höchste der Gefühle?
Ja, wenn wir jetzt über die Trainerausbildung beim DFB sprechen wollen, dann
okay, gut.
Brauchen wir einen neuen Podcast. Ja, es geht nicht mehr wirklich weiter. Du musst Punkte sammeln inzwischen, damit es weitergeht. Ich weiß auch gar nicht, ob ich jetzt die Motivation hätte, noch die B-Plus zu machen. Das weiß ich jetzt nicht genau. Müsste sich dann ergeben, auch mit den Aufgaben, die vielleicht in der Zukunft irgendwann anstehen. Aber im Moment bin ich mit meiner B-Lizenz zufrieden, die ich habe. Und die reicht ja für das, was ich mache, auch aus. Und vielleicht auch für das, was ich in der Zukunft tue, wird es ausreichen. Von daher, ja, es ist schwierig weiterzumachen. Ein Julian Nagelsmann, der heute unsere Nationalmannschaft trainiert, könnte heute damals Fußballlehrer, ja, und heute DFB Pro-Lizenz nicht mehr machen. Es wäre nicht mehr möglich, weil er einfach die Voraussetzungen dafür gar nicht mehr hätte.
Jetzt kommen wir aber zu was ganz anderem. Und zwar habe ich mich so ein bisschen mit deinem Nachnamen beschäftigt und da habe ich mir gedacht, der ist ja prädestiniert eigentlich für Sportjournalisten und in Medien, wenn es mal nicht so gut läuft.
Für schlechte Sportjournalisten.
Für schlechte Sportjournalisten, Entschuldigung, hätte ich betonen müssen, da einen schlechten Wortwitz zu machen. Hast du das schon mal erlebt und wenn ja, nervt sich?
Nein, also in Bezug auf Sport nicht, auch wenn wir schon mal im Keller waren. Also darauf hat noch keiner irgendwann Witz abgezielt.
Gut, du weißt,
was die Zukunft bringt.
Du warst in letzter Zeit auch ganz selten im Tabellenkeller, ne? Von daher mit der Mannschaft.
Ich weiß aber, wie es ist, im Tabellenkeller zu sein. Und auch darüber wurden keine Witze gemacht.
Okay, gut. Also klammern wir das mal aus, aber kommen wir wieder in die Realität zurück. Mir haben Insider gesagt, dass du und deine Frau um die Spiele alles im Prinzip organisiert habt. Jetzt hast du beim Reinkommen uns ein Trikot mitgebracht, Trikots, die du selber gekauft hast und organisiert hast. Du kümmerst dich wohl darum, dass der Platz abgestreut ist, dass Verkaufsstände da sind. Du scheinst in der Hinsicht ein Perfektionist zu sein. Kommt das auch so ein bisschen vom Bund?
Vielleicht, aber wenn ich es nicht mache, wer macht's dann?
Solange es kein Ehepaar gibt?
Nee, so weit sind wir nicht, auch wenn das gar nicht so schlecht ist. Aber ja, wer soll es sonst machen? Und ich sage immer, als Jugendtrainer, als engagierter Jugendtrainer, bist du Zeugwart, Platzwart, Trainer, Psychologe, Physiotherapeut, du bist alles. Das ist einfach so. In der ersten Mannschaft hast du vielleicht einen, der das Torwarttraining macht, einen, der die Athletik macht, gibt es vielleicht auch ein bisschen was ab. In der Bundesliga haben wir gesehen, der Jupp Heynckes ist mit Händen in der Tasche über Platz gelaufen, die anderen haben gemacht. Das arbeitest du dir halt irgendwann, aber da musst du es halt machen. Ja, und meine Frau, die muss da mit dahinter stehen, weil sonst funktioniert das nicht, wenn du beim Training bist oder wenn du mal wieder einen Platz abschaust. Das Highlight war, es hat vor dem Spiel letztes Jahr gegen die Würzburger FV geschneit, frühs noch, und meine Frau und ich waren am Sonntag früh um 8 Uhr in Fuchstadt auf dem Trainingsplatz und haben den abgestreut, weil da eben keine Linie war, damit dieses Spiel eben stattfinden kann. Und das sage ich halt, du musst halt engagiert und motiviert sein. Aber ich kann es einfach nur jedem empfehlen, mach das, und wenn er es macht, dann macht's bitte richtig.
Das war schon mal ein Plädoyer, fast schon zum Schluss, aber wir haben noch ein bisschen was für dich. Weil mit deinem, positiv bewerteten Perfektionismus wurde mir auch gesagt, dass du sogar in der U17 schon Videoanalyse teilweise gemacht hast. Da gab es wohl irgendeinen Vater, der die Spiele immer mitgefilmt hat und du hast dann irgendwelche Ausschnitte der Mannschaft gezeigt, teilweise auch in die WhatsApp-Gruppe gestellt, um gewisse Themen nochmal zu besprechen. Ist das auch so richtig?
Das ist richtig. Also das war eine amateurhafte Videoanalyse, nicht mit einer VEO aufgezeichnet oder wie auch immer. Inzwischen hat der FC ja eine VEO, seitdem die da ist. Also Thomas Kaiser hat auch angeboten, dass ich die mal nutzen darf. Bis jetzt habe ich sie noch nicht genutzt. Ich bin wieder ein bisschen davon weggegangen. Ich habe das damals tatsächlich ab und an mal gemacht, ist nicht übertrieben, alle paar Wochen mal. Der Thomas Kilchert, also der Vater von Max und Erich Kilchert, die ja beide in der ersten Mannschaft ihren Namen schon gemacht haben, hat jedes Spiel gefilmt. Ich habe immer zu ihm gesagt, genieß auch mal den Fußball. Und wenn er sich die Arbeit schon macht, dann haben wir es auch mal genutzt. Und ja, gerade in so Schlüsselspielen, wo man in einem Spiel schon gemerkt hat, oh, die und die Situation, da hätten wir es vielleicht doch anders lösen müssen. Vielleicht auch ich selber von der taktischen Herangehensweise. Und dann haben wir das Medium schon ab und an mal genutzt.
Ich denke, dass das bei den Spielern unheimlich gut ankommt, wenn dann die U19-Spieler sagt, Mensch, wir haben eine Videoanalyse gemacht. Das ist schon besonders.
Ja, mal so, mal so. Es kommt noch bis wieder zu mir wann, weil es sieht ja auch der eine oder andere Mal, was er in der Situation eben nicht richtig gemacht hat. Aber auch da, ich sage ja, diese Mannschaft, die jetzt im Sommer auseinandergegangen ist, das war was ganz, ganz Besonderes. Das ist einfach so und das werde ich wahrscheinlich so auch nicht mehr erleben in meiner Fußballtrainerkarriere, was auch immer noch passieren wird. Da hat nie einer mit dem Finger auf den anderen gezeigt. Es war eine Mannschaft, es war ein Team und einer hat für den anderen gefightet und einer hat für den anderen ja einen Fehler wieder gut gemacht und genauso muss es ja einfach sein.
Wir haben aber auch noch eine Information bekommen, die kann ich noch nicht so richtig einordnen. Und zwar gab es anscheinend einen speziellen Schlachtruf vor oder nach Spiel. Ich habe mir irgendwie so verstanden, dass es irgendwas mit Hukadele oder so begonnen hat. Kannst du dich daran erinnern? War das tatsächlich ein Schlachtruf? Und wenn ja, wie ging der komplett?
Ja, die Hukadele, das ist eine Anreihung von irgendwelchen sinnlosen Rufen. Ich weiß gar nicht, wie es entstanden ist. Man findet es ja auch tatsächlich bei YouTube. Und bei uns ist es so, also Meiningen war mal eine Handballhochburg. Und ein guter Handballspieler in Meiningen, der Ronny Nathan, der hat immer die Hukadele angestimmt, wenn wir mit dem Handballverein mal zu Auswärtsspielen gefahren sind, nach Hermsdorf etc. Und da hat er immer auf dem Rückweg diese Hukadele angestimmt. Du rufst halt Hukadele, die anderen antworten dir und dann Atigi Digi Tomba, Amasa Masa Masa, O Aloe Aloe Alo. Ja, so haben wir die gerufen. Die haben wir manchmal ein bisschen abgewandelt noch. Zum Beispiel, wir sind Meister, Meister, Meister und die mussten alle antworten. Ja, das war ganz witzig, aber irgendwann hat dann diesen Kreis so der Max Kilchert übernommen und dann kam so dieses lustig, lustig, tralalalala. Der FC war mit dem Hammer wieder da und ja, das hat, glaube ich, wenn ich es richtig weiß, der Sebastian Bartel in die erste Mannschaft gebracht und wir haben es ein bisschen kopiert.
So, das war jetzt zum Schluss nochmal eine Aufklärung, die mich schon sehr interessiert hat, weil ich mit dieser Hukadele gar nichts anfangen konnte, aber es scheint gestimmt zu haben, meine Quellen waren da sehr gut. Ronny, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, das war sehr unterhaltsam, einmal ein Einblick in die, ja kann man sagen, erfolgreichste Jugendmannschaft der Region zu werfen und wir hoffen, dir hat es auch ein bisschen Spaß gemacht.
Ein bisschen ist untertrieben, es hat richtig Spaß gemacht, war sehr kurzweilig, es waren sehr nette Fragen, vielen Dank dafür.
Und heute haben wir ein besonderes Historchen und zwar hat uns der Pascal Wiesler geschrieben oder seine Sprachnachricht gesendet. Der Pascal war bei uns schon zu Gast und wir hatten neulich mal die These aufgestellt, warum er ausgerechnet zum FC Bayern München geht, aber das wird er uns jetzt gleich erklären.
Balthasars Historchen wird präsentiert von der Köpi in Bad Kissingen. Ihre Kultkneipe im Zentrum der Kurstadt. Verfolgen Sie bei uns in einem besonderen Ambiente alle Spiele der ersten und zweiten Bundesliga sowie der Champions League. Das Team der Köpi freut sich auf Ihren Besuch.
Servus Alex, servus Jürgen. Ich hoffe, ich bin noch rechtzeitig dran, bevor ihr im Aufnahmestudio Platz nehmt. Ihr hattet angefragt, was mich getrieben hat, zum großen FC Bayern zu gehen. Für viele, die mich kennen, war der Schritt, glaube ich, jetzt nicht so überraschend. Aufgrund der damals ja, glaube ich, auch im Podcast bei euch in der Folge mit angesprochenen Bettwäsche, die tatsächlich bei mir rot-blau war. Der Mehmet Scholl, der Rock ist und der Gruß, die bei mir alle an der Wand hingen. Also es war jetzt, glaube ich, nicht die ganz große Überraschung. Ich hatte da auch in den letzten Jahren immer schon wieder in Kontakt zu den jetzigen Kollegen. Und ja, jetzt hat es dann doch mal geklappt und ich freue mich drauf. Es ist ein bisschen surreal, wenn man da direkt an der Säbener Straße sitzt, zum Fenster rausguckt und die Bayern-Profis da trainieren sieht, einen Manuel Neuer durch die Gegend hüpfen sieht oder einen, ja, der ihm dann in der Tiefgarage entgegenkommt. Zu Beginn hatte ich noch das Glück, nach der Mittagspause mit einem Eis in der Hand am Trainingsplatz sitzen zu können und da noch die letzten Runden vom Thomas Müller zu sehen, die er da gedreht hat. Und ja, also ich muss mich regelmäßig zwecken, auch wenn dann ein Klaus Augendaller da an einem vorbeiläuft und sich dann mit dem Nebenmann und der Nebenfrau da ganz normal unterhält. Also es ist wirklich alles sehr, sehr herzlich und angenehm und ja, so wie man sich das vielleicht nicht unbedingt jetzt beim FC Bayern vorstellt. Der Vater ist, glaube ich, auch damit konform, genauso wie so der manch andere oder der ein oder andere Clubfan bei mir noch im Freundeskreis, die trotz des neuen Arbeitgebers alle gut gelaunt am letzten Wochenende auf der Hochzeit erschienen sind. Genau. Und ja, zuletzt bleibt mir jetzt nur noch euch eine schöne Folge, einen schönen Abend zu wünschen. Ich denke mal, ihr habt mit Sicherheit wieder irgendeinen spannenden Gast bei euch im Studio. Und sende schöne Grüße aus Südmünchen. Flitterwochen, erste Station. Wie soll es anders sein für einen neuen Münchner am Gardasee? Und genau, da gehen wir jetzt raus und gehen Pizza essen und Zitronenmais essen. Ich hoffe, dass ihr einen schönen Abend habt. Bis bald dann. Ciao, ciao.
Und heute mit unserer Folge 77, die wie erwähnt für mich eine besondere Folge ist, aufgrund der Zahl. Da freuen wir uns, wenn euch die Folge genauso gut gefallen hat wie uns. Wir hatten sehr viel Einblicke in den Jugendfußball, in den ambitionierten Jugendfußball. Wir haben aber natürlich auch wie immer ein bisschen in alle Richtungen geschaut. Nach wie vor gilt, lasst eure Informationen uns zukommen per WhatsApp, per Instagram oder Facebook Messenger, wie auch immer. Wir freuen uns über Insider-Geschichten aus dem lokalen Fußballgeschehen. Ja, und ansonsten immer wieder drauf hören, wenn das Klingelchen natürlich leuchtet in der Podcast-App. Und dann können wir auch weiterhin sagen, wir müssen ja morgen alle wieder auf die Arbeit.